Ja, ich grüße euch an diesem sonnigen Sonntag. Ich freue mich, hier stehen zu können und habe so eigentlich ein Basic für euch mitgebracht. Und zwar wollte ich euch mal fragen, was ist eigentlich Gnade? Gnade, das ist so ein Wort, was wir irgendwie alle oft, also ständig nicht, aber oft verwenden, was so im christlichen Sprachgebrauch irgendwie schon hochfrequent ist. Heute haben wir auch schon viel über Gnade gehört. Was ist eigentlich Gnade? Habt ihr mal so spontan ein paar Sachen, ein paar Antworten? Unverdientes Glück? Gute Gaben? Unverdiente Gaben? Jemand Grund hat zu strafen, aber es nicht tut, sondern liebevoll ist. Ein Geschenk. Genau, das ist die Bedeutung von Gnade. Ich habe euch mal eine Definition mitgebracht dafür. Mal die Präsentation mal starten. Also die Wortbedeutung von Gnade, griechisch heißt das Charis, kommt daher. Und das heißt gewährte Freundlichkeit, Wohltat, Annahme, Gunst ohne Erwartung von Vergeltung, die ihren einzigen Beweggrund in der Güte und Freundlichkeit des Gebers hat. Das ist die Wortbedeutung von Gnade. Also wir sprechen alle viel von Gnade und trotzdem ist die Frage, meinen wir denn alle das Gleiche, wenn wir von Gnade sprechen? Gerade so die Gnade, von der wir als Christen reden. Glaubst du vielleicht so, aufgrund der Gnade ist ja bereits alles okay, wir sind gerecht gesprochen durch Jesus, alles ist in Ordnung, alles Problematische ist aus dem Weg geräumt, ich habe ein neues Leben begonnen, ich muss mich nicht mehr anstrengen, da Jesus ja schon alles für mich getan hat. Da sind so Nuancen drin, alles irgendwie richtig und vielleicht aber auch ganz knapp, manchmal auch nicht. Es ist absolut wahr, nur durch Gnade sind wir errettet. Nur durch Gnade sind wir errettet. Und dazu habe ich euch mal einen etwas längeren Bibeltext mitgebracht. Elke ist heute meine Bibelvorleserin. Das macht sie ja dienstags auch immer. Und heute dürft ihr ihr ein bisschen lauschen.
Ich lese aus dem Epheser 2, 4 bis 10. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganz große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlung für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist ein Geschenk Gottes. Und nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus.
Genau. Durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und es ist nicht euer eigenes Werk. Der ganze Epheserbrief ist voll von dem, was wir in Christus sind und in der Wirklichkeit, die in Christus ist, was wir da sind. Erlösung, Vergebung, Gerechtigkeit, Freiheit, Heilung, Schutz, Versorgung, Bestimmung, Führung, Kraft, alles Zeichen und Geschenke seiner Gnade. Was ist das? Ein Geschenk. Genau. Wer möchte da mal reingucken? Stefanie. Stefanie packt das Geschenk aus. Was ist da drin?
Ein Bibelvers.
Ein Bibelvers. Und was steht da drauf?
Epheser 2, Vers 5. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet.
Genau. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Das ist ein Geschenk. Das ist ein richtig tolles Geschenk. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Und bei manchen Leuten hat man das Gefühl, dann klappen sie auch die Bibel zu. Sagen, ja, wunderbar, das war's. Und dass da noch ein Vers hinterherkommt, übersieht man manchmal. Was steht denn in Vers 10? In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Also Gnade, unverdientes Geschenk. Und dann trotzdem aufgrund dieser Gnade der Errettung, aufgrund dieses Geschenkes, sind wir dann in der Lage, gute Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Ohne das Geschenk könnten wir es gar nicht. Also unsere Errettung und Erlösung, das ist Gottes Werk an uns. Und die einzige Befähigung dafür, dass wir dann überhaupt als neue Menschen auf dieser Grundlage leben können. Das ist so ein bisschen, ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht von so einem Berggrat, Gratwanderung auf einem Berg. So, man wandert auf diesem Grat lang. Gnade ist ein Geschenk Gottes. Der Weg ist nicht so ganz bequem. Und man geht sicher auf einer asphaltierten breiten Straße. Nee, der ist oft auch ein bisschen holprig und hügelig. Und es ist nicht so einfach, manchmal den Weg zu finden. Also, denkt ihr, es ist einfach? Wir haben das Geschenk der Gnade. Wir haben dieses Geschenk gekriegt. Und auch immer wieder brauche ich aber, mich auszurichten auf Jesus. Immer wieder schauen, was macht eigentlich Jesus? Immer wieder muss ich Sünde bekennen, wo ich es nicht geschafft habe, wo ich nicht an dieser Gnade festgehalten habe, wo ich es nicht getan habe. Es ist Beziehungsarbeit, Beziehungsarbeit und Pflege mit Jesus. Und aus diesem permanenten Konflikt und dieser Anstrengung heraus kann man ganz leicht auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Vom Grat fallen. Also quasi, ihr könnt euch auf ein Pferd da oben vorstellen, was ihr seht. Also aus diesem Druck heraus, dass man Gottes Ansprüchen genügen will, aber es so oft nicht schafft, dann bleiben viele nicht auf diesem schmalen mittleren Grat, sondern alles durch Jesus geschenkt, sondern fallen so auf der einen Seite runter oder fallen auf der anderen Seite runter. Manche kippen zu dieser Seite, wo sie sagen, danke, ich habe das Geschenk gekriegt, jetzt muss ich das und das und das alles tun. Jetzt muss ich mir aber dann auch seine Gunst verdienen. Jetzt muss ich mich als dankbar erweisen. Jetzt muss ich mehr Leistung bringen. Jetzt muss ich mehr Regeln halten, mehr Geboten und Gesetzen folgen. Ich sage mal so Beispiele, die ihr vielleicht kennt. Jetzt muss ich jeden Tag stille Zeit halten. Wo steht das eigentlich in der Bibel? Jetzt darf ich keine nicht-christliche Musik mehr hören. Jetzt darf ich nicht mehr mit Kollegen in die Kneipe gehen. Ich darf keinen Wein mehr trinken, nicht mehr rauchen. Ich darf nie mehr in die Disco. Also anders gesagt, man wird religiös. Also man fällt auf einer Seite vom Grat. Genau. Und wird religiös. Das ist so die pervertierte Lösung, wenn man es nicht schafft. Diese Dinge, die ich gesagt habe, die müssen an sich nicht schlecht sein. Das ist nicht schlecht, stille Zeit zu machen. Das ist nicht schlecht, darauf zu achten, wie viel Alkohol du trinkst und ob du rauchst und ob das wirklich gut ist für dich, in die Disco zu gehen. Aber die Frage ist, ist es ein Gesetz für dich aufgrund von der Gnade? Meinst du, damit musst du es dir erhalten und festhalten und erkämpfen? Vielleicht will Gott das ja gerade. Vielleicht will ja Gott gerade, dass du Popstar wirst. Dazu musst du nicht christliche Musik hören. Das wird nicht anders gehen. Wisst ihr, es gibt so Leute, wir haben jetzt mal The Voice geguckt. Da ist gerade der Michael Patrick Kelly oder Ray Gavi war auch schon da. Das sind Christen, das sind echte Christen, die dort in diesem Rahmen ihren Glauben bezeugen. Die da wahrscheinlich die Werke tun, die Gott vorbereitet hat für sie. Man kann es nicht verallgemeinern. Vielleicht will ja Gott, dass du jede Woche mit deinen Kollegen in die Kneipe gehst, weil das für den wichtig ist. Oder vielleicht will er, dass du lieber mal deine Nachbarin besuchst oder deine alte Mutter, anstatt dich jetzt hinter deiner Bibel zu verkriechen und stille Zeit zu machen. Vielleicht. Also mach das niemals so pauschal, dass du Sachen als unchristlich abtust, sondern immer dein Ohr ganz nah an Jesu Mund haben. Immer genau hören, was sagt er jetzt in dieser Situation für dich. Es kann auch heute anders sein als morgen. Was genau ist heute, jetzt, aktuell der Plan? Der Plan Gottes. Die andere Seite, auf der man vom Pferd fallen kann, das eine ist, man wird religiös und das andere ist, man wird liberal. Liberal zu werden, wenn man es nicht schafft, und so, das ist zu sagen, ich schaff's ja eh nicht und zum Glück hat ja Jesus schon alles getan. Was für ein Glück. Für die Freiheit hat er mich doch frei gemacht, das heißt, ich kann jetzt auch alles tun. Es gibt keine Grenzen für mich. Gott wird das so nicht gemeint haben, dass ich wirklich das tue, was alles in der Bibel steht, weil ich schaffe das ja sowieso nicht. Ich brauche mich nicht anstrengen. Jesus macht schon alles für mich. Und die Gebote und Ordnung, das ist ja AT. Das gilt ja heute alles nicht mehr. Und meine eigene Leistung, die wird nichts an meiner Errettung ändern. Und Sünde, die wird mir ja sowieso immer wieder passieren. Ach nee, eigentlich ist mir ja auch schon ein für alle Mal vergeben. Ja. So Beispiele dafür sind, ich gehe nur in den Gottesdienst, wenn ich gerade Bock drauf habe. Ansonsten bleibe ich zu Hause. Oder ich kann mit jedem ins Bett gehen, den ich toll finde. Das, also so meint das Gott nicht. Der hat mir ja auch meine Gefühle gegeben. Und er weiß, wie schwach ich bin. Und Sünde ist kein Problem für Gott. Das ist die andere Seite vom Pferd. Ich werde liberal, ich sage, alles in Ordnung. Paulus sagt, es ist alles erlaubt, aber nutzt es nicht als Anlass fürs Fleisch. Es erbaut euch nicht alles. Auch hier wieder, nicht pauschal irgendwas abordnen, aburteilen. Nicht pauschal, es ist immer individuell, immer dein Ohr am Mund Jesu, was er dir jetzt sagt in der Situation. Vielleicht ist es heute für dich richtig und morgen nicht. Du darfst in Freiheit leben, aber missbrauch es nicht als Entschuldigung für deine Schwäche. Gib deine Abhängigkeit von Jesus zu. Tatsächlich, wir alle sind abhängig von Jesus. Wir können nichts ohne ihn. Was ist heute sein Werk für dich? Das kannst du nur tun aufgrund dieses Geschenkes, was du bekommen hast von ihm, von seiner Gnade. Übrigens gibt es auch diese beiden Berghänge bei uns in der Gemeinde. Es sind nicht nur die anderen, sondern es gibt auch hier solche Leute. Beide Seiten vom Pferd oder vom Berghang. Die eine Seite ist, ich muss mich anstrengen und bestimmte Regeln und Gesetze einhalten. Ich muss als guter Christ leben. Ich muss ethisch und moralisch einwandfrei leben. Immer so mit so einem erhobenen Zeigefinger. Und die andere Seite ist, ich muss mich überhaupt nicht anstrengen, weil Jesus schon alles für mich getan hat. Es ist egal, wie ich lebe. Ich habe beides schon öfter mal gehört. Und beides ist nicht biblisch. Es ist hart, wenn ich das sage. Weil der Grat in der Mitte ist, Gnade ist ein Geschenk. Und wir sind geschaffen zu Gottes Werken, zu den Werken, die er für uns vorbereitet hat. Interessanterweise gibt es so diese beiden Richtungen auch schon in der Zeit des Neuen Testamentes. Da hatten sie noch ein bisschen, also man nennt es den Judaismus und den Libertinismus. Und die gab es da auch schon ganz ausgeprägt. Das ist also nichts Neues heute, sondern das ist tatsächlich eine Strömung, die war schon immer aktiv. Judaismus bezeichnet diese Haltung jener Judenchristen der neutestamentlichen Zeit, die die Heidenchristen auf Beschneidung und auf das alttestamentliche Zeremonialgesetz verpflichten wollten. Und zur Klärung dieser Streitfrage gab es dann das sogenannte Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, könnt ihr nachlesen. Und es steht im Brief in die Galater, da schreibt Paulus ganz viel darüber, ihr Galater. Da sind einige Juden aus Jerusalem gekommen, angeblich gesandt von Jakobus und haben gesagt, ihr habt euch also bekehrt, das ist super, jetzt müsst ihr euch beschneiden lassen. Und die haben die Leute so wuschig gemacht, dass sogar Petrus dann nicht mehr mit den Heiden zusammen gegessen hat. Er hat gesagt, vielleicht irgendwas ist da vielleicht auch dran. Und Paulus hat gesagt, Petrus, was lässt du dich verblenden? So ein Quatsch. Wir können nicht wieder damit anfangen, Beschneidung zu predigen. Also bei uns heute geht es nicht um Beschneidung. Zumindest habe ich noch nicht gehört, dass jemand sagte, du musst dich aber beschneiden lassen. Also diese Einhaltung der mosaischen Gesetze auch nicht unbedingt, aber es gibt trotzdem eine Vielzahl von so ungeschriebenen Regeln und Verhaltensweisen. Leider oft auch in Freikirchen. Also zum Beispiel dieses tägliche Bibellesen ist so eine Sache, wo echt viel Druck mitgemacht wird. Zum Beispiel Missionieren ist so eine Sache, wo viel Druck mitgemacht wird. Wenn du jetzt Christ bist, musst du auf die Straße gehen, du musst Leuten deinen Glauben bezeugen, du musst Zeugnis geben. Das ist Religiosität, wenn es aus dem Muss kommt. Es ist ein Gebot, wenn es aus dem Herz kommt. Du hast es auf dem Herzen, du bist dankbar für das, was Jesus dir geschenkt hat. Dann kann es sein Werk sein, was er für dich gemacht hat. Aus welcher Haltung heraus tust du etwas? Das ist die Frage. Was ist deine Herzenshaltung dahinter? Tust du das, um dir Gnade zu verdienen? Oder tust du das aufgrund der Gnade? Als Zeichen der Dankbarkeit und Liebe zu Jesus. Also im Grunde, sind es seine Werke oder sind es deine Werke? Libertinismus bedeutet im heutigen Sprachgebrauch moralische Freizügigkeit, eine Lebensweise, die dem NT widerspricht. Die Heilsbotschaft des Neuen Testamentes wird missverstanden als Freiheit von jeder Ethik und damit faktisch zum Beharren in der Sünde. Bonhoeffer hat es genannt, es ist eine billige Gnade, welche der Libertinismus vertrete. Ein Christ könne leben, wie er wolle, er habe ja die Gnade. Und Beispiel dafür in der Bibel ist diese Gemeinde von Korinth, die nicht damit klarkam, in dieser vergnügungssüchtigen Stadt zu leben und wo das totales Thema war, die Unsittlichkeit, die Spannungen, die Lieblosigkeit, das Abendmahl ohne Rücksicht auf die Armen. Da ging es immer wieder darum, haltet euch von sexuellen Sünden fern. Wie ist das mit dem Umgang mit der Freiheit, mit dem Götzenopferfleisch? Das war so das Thema. Lieblosigkeit, ja, tolle Geistesgaben, toll, aber weshalb denn über allem die Liebe? Es gibt noch so ein paar andere Formen, wo man Gnade verdrehen kann oder verschieben kann, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Allversöhnung oder egozentrisches Wohlstandsevangelium oder also ein Gedöns, da erzähle ich euch jetzt nichts mehr zu. Also wichtig ist, die Gnade ist die Grundlage für alles. Tatsächlich die Ausgangsbasis des christlichen Glaubens, die Gnade der Errettung, wunderbare, allumfassende, ganzheitliche, vollkommene, großzügige, liebevolle Gnade. Die Gnade Gottes, durch die er uns aufgrund unseres Glaubens gerettet hat. Echte Gnade, durch die wir in Christus Zugang zum Vater haben. Aber wichtig zu wissen ist, dass viele, auch nachdem sie diese Gnade und erlebt haben, noch verstrickt sind in so alten Mustern. Und das ist okay, das ist normal. Also wenn du drogensüchtig bist und dann ruft dich Gott und dann erfährst du seine Gnade, dann heißt es nicht automatisch, dass du sofort frei bist von den Drogen. Vielleicht, weil Gott kann das auch tun, aber vielleicht musst du auch erst einen Entzug machen, musst in die Klinik gehen. Möglich. Aber du hast die Gnade schon geschenkt bekommen. Andere Sachen genauso. Du bist vielleicht nicht sofort frei. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Manch einer kann sofort alles hinter sich lassen. Andere brauchen Jahre. Das ist normal. Wir nehmen oft so eine gefährliche Zweiteilung vor. Also es gibt so diesen Bereich des Geistes, wo wir geistliche Sachen wahrnehmen. Wir sind in Christus geheiligt und wir sind gerecht gesprochen. Stimmt. Und dann gibt es diesen anderen Bereich der Seele oder der Gesundheit, des Wertesystems, die ganze restliche Realität, und die wird oft ganz stark ausgespart. Und der redet man nicht so viel. Ich fand es so toll, wie Sibylle hier vorhin stand und sagt, ja, sie hat die Gnade erlebt, Bewahrung erlebt und einfach dieses Gefühl der Geborgenheit in Gott. Und sie hat dabei das und das erfahren, körperlich. Und der Unfall war so und so, ihr habt das gehört. Nicht einfach nur, ach, im Herrn geht's mir gut. Es darf genannt werden. Wir sind Sieger und wir fallen immer wieder. Wir sind erlöst und machen trotzdem immer wieder Fehler. Wir sind frei und doch abhängig von so vielen. Also es gibt diese beiden Bereiche, aber es ist total verlockend, sich immer nur so auf das Geistliche zu stützen, sagen, ach, im Herrn habe ich doch schon alles. Ja, aber die Bibel berichtet so nicht. Die Bibel sagt, es ist ein ständiger Kampf, es ist eine Auseinandersetzung, es ist ein Prozess und es ist ein Aushalten von Widersprüchen. Und Paulus kennt beide Seiten und er nennt beide Seiten. Es ist oft ein Widerspruch und es ist eine Tatsache. Also so eine Aussage wie, im Herrn geht's mir gut, ist nur richtig mit der Ergänzung, und wie geht's mir sonst? Die andere Seite, es ist beides eins. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Trennung, diese Teilung zwischen Leib und Seele, die wir so oft irgendwie in unserem Kopf haben, dass es die im Judentum überhaupt nicht gab. Die Juden haben das nicht getrennt. Der Mensch ist eine Einheit in sich. Und diese Trennung von Leib und Seele geht auf Philosophen zurück, auf die alten griechischen Philosophen wie Platon und Descartes. Die haben damit angefangen. Es ist nicht biblisch. Wir sind total geprägt von diesem Denken der alten Philosophen. Das ist uns gar nicht klar, wie sehr wir geprägt sind davon. Und deswegen umso mehr ist es wichtig zu gucken, was genau steht jetzt eigentlich in der Bibel. Also zum Beispiel diese Idee von der Unsterblichkeit der Seele. Habt ihr mit Sicherheit schon gehört? Das ist interessant. Ich habe das auch so selbstverständlich immer wahrgenommen. Ja, wir werden ja irgendwann sterben, aber da ja unsere Seele unsterblich ist, werden wir... Nee, wo steht denn das in der Bibel? Unsere Seele ist natürlich sterblich, weil es keine Trennung gibt zwischen Körper und Seele. Wir werden sterben. Wirklich. Komplett, total. Und deswegen müssen wir gerettet werden und wieder auferweckt werden. Und das ist unsere Hoffnung. Wir hoffen auf die Auferweckung. Also die einzelnen Lebensbereiche gehören zusammen. Und deswegen kommt jetzt die nächste Bibelstelle, wo Paulus nämlich genau das erzählt, wie das zusammengehört. 2. Korinther 6, 3 bis 12.
Und dabei geben wir in keiner Hinsicht irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht in Verruf gerät, sondern wir empfehlen uns in allen als Diener Gottes durch große Standhaftigkeit in Bedrückung, Notlagen und Ängsten, bei Schlägen in Gefängnissen und unter aufgehetztem Volk, bei mühevoller Arbeit in Wachen und Fasten, in Reinheit, Verständnis, Geduld und Güte, durch Heiligen Geist und ungeheuchelte Liebe, im Reden der Wahrheit und in der Kraft Gottes, im Gebrauch der Waffen der Gerechtigkeit zum Angriff und zur Verteidigung, in Ehre und Unehre, bei böser und guter Nachrede, als Verführer verdächtigt und doch wahrhaftig, als Verkannte und Anerkannte, als Sterbende, die doch leben, als Misshandelte und nicht getötet, als Traurige, die sich doch allezeit freuen, als Arme, die viel reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Wir haben kein Blatt vor den Mund genommen, ihr Korinther, und unser Herz ist weit geöffnet für euch. In uns ist es nicht zu eng für euch. Eng ist es nur in euren Herzen.
Ich liebe diese Stelle. Diese Widersprüche, die Paulus da so aufschreibt. Und alles hat seinen Platz und alles hat seine Berechtigung. Er verschweigt und er verschönert und er verdreht nicht, was alles Teil seines Lebens ist. Bedrückung, Not, Angst, Schläge, Gefängnis, unter aufgehetztem Volk zu sein, Unehre, üble Nachrede, verkannt, sterben, traurig, arm. Hört sich so ständiges Leben im Sieg an? Er verschließt nicht seine Augen und die Augen der Korinther, vor allem laut Leid und Übel. Das ist Realität komplett. Im Herrn geht's mir gut. Mhm. Und wie geht's dir sonst? Wo geht's dir denn schlecht? Was schaffst du gerade nicht? Wo hast du denn gerade Schwierigkeiten? Wo fühlst du dich überfordert? Ich glaube, wir brauchen in der Gemeinde hier und auch in anderen Gemeinden wieder so eine Kultur des Scheiterns, wo wir sagen können, wir scheitern, wir schaffen es nicht. Es klappt nicht. Schwäche darf einen Raum haben. Und bei Paulus war genau dieses runde Bild die Empfehlung, ihm zu glauben. Er sagt, wir geben keinen Anstoß, damit der Dienst nicht in schlechten Ruf gerät. Wir empfehlen uns in allem als Diener Gottes. In diesem runden Bild empfehlen wir uns als Diener Gottes. Wisst ihr, ich werde immer echt ein bisschen stutzig, wenn mir jemand nur von geistlichen Höhenflügen erzählt, von dem, was er alles geschafft hat, wo er wieder eine Gebetserhörung hatte, was wieder super war. Alles perfekt, alles super. Schön für dich. Ich kann es nicht so richtig glauben, aber schön. Was ich euch heute mitgeben will, ist, achtet darauf, von dem ihr euch beeinflussen lasst. Paulus sagt, wir empfehlen uns in allem, in diesem allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Wovon lässt du dich beeinflussen? Wer hat eine Empfehlung, dass er dich beeinflussen darf? Wer darf in dein Leben sprechen? Wer darf deine Meinung bilden? Lasst euch nicht blenden von so supergeistlichen Leuten, von so großen Predigern, von irgendwelchen Evangelisten, die wahnsinnige Anhängerscharen haben. Lasst euch nicht blenden, sondern hört genau hin. Wie geht dieser Mensch mit Fehlern um? Wie geht der mit Scheitern um? Wie sieht sein Leben noch aus, außer diesem Leben im Sieg? Was gibt es da noch? Also wie geht er mit seinen eigenen Schwierigkeiten um, nicht mit den Schwierigkeiten der anderen? In der nächsten Bibelstelle? Ah, okay. Elke liest erstmal, bevor ich was sage. Epheser 4, 11 bis 15.
Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in den in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und die Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen.
Also Gott hat Apostel, Lehrer, Hirten und so weiter gegeben, damit sie die, die er geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten. Sie sind geheiligt. Gott hat schon geheiligt und trotzdem ist Ausrüstung zum Dienst nötig. Das Ziel ist, ein mündiger Christ zu werden und in die ganze Fülle hineinzuwachsen, die Christus in sich trägt. Das steht hier. Also hineinwachsen, das ist ein Prozess. Du bist nicht einfach so, plupp, hast du alles? Hineinwachsen. Und dann steht in Vers 14, du bist ausgerüstet dann oder im Prozess der Ausrüstung und hineinwachsen, dann sind wir keine mündigen Kinder mehr, die sich von jedem Wind der Lehre hin und her schaukeln lassen. Und dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Ja, lasst uns deshalb zur Wahrheit und zur Liebe stehen. Und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Also die ganze Gnade Gottes zu erleben in ihrer ganzen Fülle ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt ausgerüstet werden können, dass wir uns verändern können, dass wir zu Gott kommen können, dass wir in die Fülle Jesu hineinwachsen können. Zuerst ruft uns Gott in seine Nähe. Zuerst. Steht immer vor allem. Nicht verwechseln mit, zuerst muss man sein Leben in Ordnung bringen. Erst ruft uns Gott in seine Nähe. Erst aus der Beziehung heraus wirst du deine Baustellen überhaupt bearbeiten können. Das kannst du ohne ihn nicht. Er freut sich jedes Mal, wenn du zu ihm kommst und sagst, ach Jesus, weißt du, da ist meine Baustelle, da habe ich ein Problem, hilf mir. Wichtig zu wissen, nur mit ihm wirst du wachsen in das Leben mit ihm hinein. Es wird nicht immer ganz wunderbaren Wohlstand und easy peasy glücklich sein und Sahnetorte geben. Aber die Bibel berichtet von anderen Sachen. Aber die Freude und die Versöhnung mit Gott wird das alles aufwiegen. Also in Epheser 4 steht, geht es um standhaft sein, nicht um jeden Wind der Lehre. So, und über diesen Wind der Lehre möchte ich, jetzt ist schon ein bisschen fortgeschritten die Zeit, aber ich glaube, ihr könnt noch. Es geht noch ein bisschen um den Wind der Lehre. Wie ist denn das mit dem Wind der Lehre? Wie ist denn das? Wie schaffen wir es denn nicht mehr, uns nicht mehr von hinterlistigen Menschen durch falsches Spiel in die Irre führen zu lassen? Also in der Zeit, in der wir heute leben, ist diese Fülle von Lehre und Predigten, die wir uns reinziehen können, ja einfach so immens groß wie noch nie. Zeiten des Internets, mit einem Klick kannst du dir die ganze Welt zugänglich machen. Du kannst dir Predigten anhören von namhaften, großen, einflussreichen Pastoren und auch von No-Names, was auch immer. Da ist leider auch viel Murks dabei. Ja, wie prüft man das denn? Das einzige Hemmnis ist vielleicht noch die Sprache, also Deutsch und Englisch oder Französisch, das geht immer noch. Aber wer von euch kann denn Koreanisch oder Kordofanisch oder Yoruba oder Tagalog oder Aymara oder was es alles für Sprachen gibt? Wer spricht denn diese Sprachen? Gut, ein Hindernis, aber die Entfernung ist kein Hindernis mehr. Wer von euch hat letzte Woche eine Predigt gehört im Internet? Also es ist auf jeden Fall mal locker die Hälfte, die ich jetzt so gesehen habe. Ich schätze fast, es sind noch mehr. Das ist an sich nicht schlecht. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich mache das auch. Ich höre auch Predigten. Aber die Frage ist immer, von wem lässt du dich prägen? Hast du das geprüft? Hast du es genau angeguckt? Was ist das für ein Mensch? Sibylle hat mal gesagt, im gleichen Maß, wie du dir irgendwas von irgendwem reinziehst, irgendeine Predigt oder irgendein Buch oder was auch immer, mindestens im gleichen Maß lies die Bibel. Das ist rein und unverfälscht. Das ist original das Wort Gottes, was er uns gegeben hat. Und der Geist Gottes selbst legt sein Wort aus. Und ihr werdet überrascht sein, wenn ihr anfangt, wirklich Bibel zu lesen, was euch alles klar wird, wo ihr denkt, warum hat mir das keiner gesagt? Ja, weil Gott selbst es dir offenbart. Gott selbst erzählt es dir. Ich möchte euch so ein paar Kriterien für Irrlehrern in die Hand geben. So ein bisschen Handwerkszeug, so ein kleines Köfferchen, wo ihr weißt, woran kann ich denn Irrlehren erkennen. Und zwar ist das nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist eine Aufstellung von Fritz Rienecker. Fritz Rienecker ist nicht so ein Irgendwer, sondern der war ein Bibellehrer, war ein deutscher Theologe, Pfarrer, Autor, hat viele Bücher geschrieben, hat zum Beispiel von der Wuppertaler Studienbibel Teile geschrieben, hat das Lexikon zur Bibel geschrieben. Und der hat 6 Punkte aufgeschrieben, woran man Irrlehren erkennen kann. Und die möchte ich euch mal mitgeben heute. Punkt 1. Die Irrlehrer bringen in der Regel mehr als Gottes Wort. So zum Beispiel berufen sie sich auf Träume, Visionen, auf große Männer und Werke derselben. Gottes Werk allein genügt ihnen nicht zur Legitimation ihrer Sonderlehren und Sonderstellung. Gottes Wort allein ist Richtschnur, Inhalt und Ziel gesunden Glaubenslebens. Das gibt Bücher, oh, Junge, Junge. Also die Irrlehrer bringen in der Regel mehr als Gottes Wort. Es gibt irgendwas dazu. Punkt 2. Die Irrlehrer lassen Christus in den Hintergrund treten. Sie stellen sich dafür selbst oder auch ihre Lehre in den Vordergrund. Also unser Vorbild ist zum Beispiel Paulus, der in Lystra einen Gelähmten geheilt hat und die Leute haben gesagt, ihr seid Götter, dass ihr das könnt, wir wollen euch opfern. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Wir wollen euch Opfer bringen, ihr seid so toll. Und Paulus hat gesagt, was, hört auf damit. Genau deswegen sind wir doch hier, damit ihr nicht mehr an diesen Nichtigkeiten hängt. Gott alleine ist der, den ihr anbeten sollt. Gott ist der, der alles tut. Gott ist der, der Heilung bewirkt. Es geht um den lebendigen Gott. Er muss gepredigt werden. Punkt 3. Die Irrlehrer fälschen Gottes Wort. Sie machen Abstriche oder fügen auch durchgeschickte Auslegung hinzu. Sie reißen aus dem Zusammenhang heraus, sie behalten nicht das ganze Bild der biblischen Lehre im Auge und das führt immer auf Irrwege. Sie lassen zweitrangige Wahrheiten in den Vordergrund treten und verschweigen oder lassen zurücktreten die Wahrheiten, die im Zentrum der apostolischen Wortverkündigung stehen. Bestimmte Sünden werden abgeschwächt, weil es ihnen an tiefster Sündenerkenntnis, an Demut und an Buße fehlt. Punkt 4. Die Irrlehrer verteidigen ihre Lehren und Personen in der Regel mit großer Leidenschaftlichkeit und Gereiztheit. Sie ertragen sehr schwer Widerspruch und sachliche Beurteilung anderer und erweisen sich überall als Besserwisser. Sie legen zumeist den Nachdruck auf die Erkenntnis und weniger auf die Herzens- und Gesinnungseinstellung. Sie wenden sich an den Kopf und nicht an Herz und Gewissen der Menschen. Punkt 5. Die Irrlehrer urteilen in der Regel in lieb und geistloser Weise über andere bewährte Gottesknechte und lassen nur ihre Lehre und Richtung als die allein richtige gelten. Das ist oft so ein Kennzeichen. Wie redet jemand über andere Lehrer? Die legen oft dann so den Finger rein und sagen, der hat das und das und das gesagt und bei dem habe ich das und das alles gesehen. Punkt 6. Die Irrlehrer suchen immer die Schafe für sich. Sie wollen nur die Wolle des Schafes, aber nicht das Wohl desselben. Und sie tragen damit immer Trennung in die Gemeinde Gottes hinein. Gott und sein Wort trennt nur die Gemeinde von der Welt, aber sie trennen innerhalb der Gemeinde. Irrlehrer verursachen Trennung in der Gemeinde und zwischen Gläubigen. Dagegen die Menschen, die vom Geist geleitet sind, halten die Verbindung mit anderen Christen aufrecht, selbst wenn sie in manchen Fragen und Punkten der Bibel oder der Gemeinde anders denken. Sie leben unter dem Motto, in den Hauptwahrheiten Einheit, in den Nebensachen Freiheit, über allem aber die Liebe. Ich sage das nochmal. In den Hauptwahrheiten Einheit, in den Nebensachen Freiheit, über allem aber die Liebe. Der Fritz Rienecker, der ist 1965 gestorben. Der ist also schon eine ganze Weile tot und es ist so top aktuell. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, es ist so heutzutage, es passt so in unsere Situation. So wie ja auch schon bei den Galatern und Korinthern. Wichtig ist mir noch zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen einer falschen Lehre und einer Irrlehre und einem falschen Verständnis der Schrift. Also nicht jeder von uns ist allwissend und hat alle Erkenntnis und sagt genau da, ich liege immer in allem richtig. Das ist so nicht. Jeder von uns hat einen anderen Stand und jede Erkenntnis ist Stückwerk. Nicht jeder Punkt, wo jemand eine andere Meinung vertritt, hat der gleich eine Irrlehre. Das ist nicht so. Keine Angst. Aber wirklich eine Lehre bringt, die in die Irre führt, kann man manchmal tatsächlich nur an der Frucht sehen, die jemand bringt. Wie verändern sich die Menschen, die ihm folgen, die ihn hören, die ihn konsumieren? Werden sie Jesus ähnlicher? Werden sie barmherziger? Werden sie freundlicher? Verändern sie ihr Leben? Oder was passiert mit denen? Jemand sagte mal, ob eine Erweckung echt ist, erkennt man nicht daran, wie viele Leute in diese Veranstaltung kommen oder wie viele Leute geheilt werden, sondern das erkennt man daran, wenn die Polizei sagt, sie kriegen plötzlich so viele Selbstanzeigen. Und wenn die Selbstmord- und Kriminalitätsrate in einer Stadt zurückgeht. Und wenn die Geschäftsleute sagen, da bringen Leute Diebesgut zurück oder kommen und bezahlen ihre Schulden. Daran erkennst du echte Erweckung, ob Gottes Herz verändert. Nicht an spektakulären Wundern. Wenn du die echte Gnade Gottes erlebt hast, dann geht es dir nicht darum, so spektakuläre Sachen zu erleben, sondern es wird dir viel wichtiger, wie barmherzig du bist und andere, wie du wirst, wie du Jesus ähnlicher wirst, wie großzügig, wie sehr du deinen Alltag teilen kannst mit anderen. Und denk dran, es ist ein Prozess. Nicht von heute auf morgen, von jetzt auf gleich. Es ist ein Prozess. In der Wirklichkeit, die in Jesus bist, bist du befreit, du bist gerecht, du bist heilig. Und das wird durch Mühe und Kampf und Anstrengung immer sichtbarer. Das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Einen letzten Bibelvers gibt es noch. In Galater 5, Vers 1 steht, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Er hat uns befreit und jetzt sollen wir als Befreite leben und wir sollen standhaft bleiben. Das passiert nicht, nicht er bleibt für dich standhaft. Du sollst feststehen, standhaft bleiben. Da gibt es so ein Lied, ne? Habt ihr das im Ohr? Denn für die Freiheit hat Christus uns befreit. Also vielleicht weiß es der ein oder andere von euch. Vielleicht kannst du die Folie mal eben anwerfen, Jan-Markus. Ach, ist schon. Genau. Denn für die Freiheit hat Christus uns befreit, damit das Joch der Knechtschaft nicht länger auf uns liegt. Wie hieß der Bibelvers nochmal? Galater 5, Vers 1. Und wie hieß der nochmal? Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Das ist spannend, weil es ganz haarscharf auch was anderes ist. dieses Standhaftbleiben, dieses Stehen, dieses nicht wieder einspannen lassen, das erfordert dich und deine Aktivität, dass du aktiv stehst und dagegen hältst. In diese Liedzeile, Christus hat uns befreit, damit dass ja auch der Knechtschaft nicht länger auf uns liegt. Ich kann mich zurücklehnen in die Sonne, ich habe nichts damit zu tun. Ganz haarscharf daneben. Ich möchte trotzdem, dass wir das jetzt singen, das Lied, weil das ein schönes Lied ist. Tatsächlich, Jesus, wir feiern deinen Sieg am Kreuz, den feiern wir. Wir feiern den Sieg, damit haben wir die Gnade geschenkt bekommen. Und dass euch aber klar ist, nehmt nicht alles, was ihr konsumiert. Lieder konsumieren wir auch. Nehmt nicht alles als gegeben hin, sondern prüft es. Was steht denn da im Original? Was steht denn da in der Bibel? Steht da genau das, was ich singe, oder ist es ganz knapp daneben? Ihr seid in der Verantwortung. Wir singen jetzt zusammen das Lied. Amen.